Die Zeiten, in denen man einen Neuwagen für unter 10.000 Euro bekommen hat, schienen längst vorbei. Doch mit der neuen E-Auto-Förderung scheint das wieder möglich zu sein. Wie? Das erklären wir heute. Also los geht's. Ja, jetzt ist die Katze aus dem Sack und die Konditionen der neuen E-Auto-Förderung für Deutschland wurden bekannt gegeben. Man kann bis zu 6.000 Euro vom Staat bekommen und wenn es gut läuft, legt der Hersteller auch noch was obendrauf. Aber ja, wir fangen einfach mal von vorne an und stellen euch heute mal die E-Auto-Förderung vor.
Genau, fangen wir mal an. Das erste Kriterium, das einen überhaupt qualifiziert dazu, eine Förderung zu bekommen, ist natürlich, dass man ein batterieelektrisches Fahrzeug kauft oder ein Plug-in-Hybrid oder E-Fahrzeug mit Range Extender. Das ist mit ein paar Einschränkungen, da kommen wir später noch dazu. Aber der andere Hauptfaktor ist das Haushaltseinkommen, und zwar das zu versteuernde Haushaltseinkommen. Und da stecken jetzt gleich so ein paar Pferdefüße drin. Was ist ein Haushaltseinkommen? Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel verheiratet bin, dann ist das Einkommen der beiden Partner. Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass ich in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft mit einer anderen Person lebe. Zum Beispiel, wir leben zusammen, haben ein Kind, sind aber nicht verheiratet. Und dann werden auch die beiden Einkommen der beiden Erwachsenen zusammengerechnet. Das ist schon mal das Thema Haushaltseinkommen. Und dann kommt da noch das Thema zu versteuernd. Dahinter versteckt sich, dass man natürlich irgendwo eine Bestätigung braucht, wie hoch ist das Einkommen. Und das ist der Einkommenssteuerbescheid. Und den kriegt man natürlich erst, wenn man eine Steuererklärung gemacht hat. Das heißt, wenn ich die Förderung haben will, muss ich eine Steuererklärung machen. Und von meinen letzten zwei Steuerbescheiden, die ich bekommen habe, also die zwei aktuellsten, von denen wird dann der Mittelwert genommen. Also schon mal ein bisschen komplizierter, als dass ich einfach nur irgendwie auf meine Jahresendabrechnung vom Arbeitgeber gucke.
Ja, genau, das impliziert auch noch einen Punkt, den du jetzt gar nicht genannt hattest, nämlich, dass die Förderung auch nur für Privatpersonen gilt. Darum geht es auch hier eben um das zu versteuernde Haushaltseinkommen. Und Gewerbetreibende oder eben Unternehmen, die sich ein E-Auto beschaffen, die sind von dieser Förderung explizit ausgenommen. Das vielleicht hier nochmal als Ergänzung.
Richtig guter Punkt. Genau. Und was sind jetzt die Grenzen für dieses Einkommen? Also die höchste Prämie kriegt man mit einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen von bis zu 45.000 Euro. Und darüber nimmt die Prämie dann gestaffelt ab. Bis 60.000 Euro kriege ich 1.000 Euro weniger Prämie und bis 80.000 Euro nochmal 1.000 Euro weniger. Und über 80.000 Euro kriege ich nur eine Förderung, wenn ich ein oder zwei Kinder oder mehr Kinder habe. Und über 85.000 Euro kriege ich sogar nur mit zwei oder mehr Kindern noch eine Prämie. Und dann staffelt sich das so, bis 45.000 Euro ohne Kinder unter 18 Jahren, 5.000 Euro Prämie. Und für die ersten zwei Kinder gibt es dann jeweils nochmal 500 Euro obendrauf. So errechnet sich dann der Maximalwert von 6.000 Euro.
Genau, das setzt sich dann so entsprechend fort. Das sind jetzt allerdings die Zahlen für den Kauf eines Elektrofahrzeugs, also eines batterieelektrischen Fahrzeugs. Bei Plug-ins und Range-Extendern, da ist der Startbetrag bei 3.500 Euro und geht dann jeweils um 1.000 Euro runter. Aber dieser Bonus, der Kinderbonus, sage ich jetzt mal, der liegt doch dort bei 500 Euro. Also zusammengefasst, im besten Fall 5.000 Euro und zwei Kinder, dann kommt man auf die 6.000 Euro Förderung, die man einstreichen kann. Das ist der Höchstbetrag und der niedrigste Betrag für den Kauf eines batterieelektrischen Autos liegt bei 3.000 Euro eben, wenn man keine Kinder hat und in dem Bereich zwischen 60.000 und 80.000 Euro liegt.
Genau, und beim Plug-in-Hybrid ist der geringste Betrag dann die Hälfte davon, 1.500 Euro. Der höchstmögliche Betrag, geringes Einkommen und zwei Kinder ist 4.500. Das heißt, dann doch relativ nah auch noch dran an der Förderung für rein batterieelektrische Autos.
Genau, wir legen euch diese Übersicht natürlich auch in die Shownotes. Da gibt es eine schöne Zusammenfassung vom Umweltministerium. Die haben nämlich, die sind da federführend für die Einführung dieser Förderung. Und da könnt ihr euch natürlich die Zahlen nochmal im Detail angucken. Und dann ist vielleicht auch mal ein bisschen besser nachzuvollziehen, wie sich das staffelt. Aber das erstmal so die Eckpunkte gehört habt. So, was ist ansonsten noch zu beachten? Also grundsätzlich werden, wenn wir uns jetzt mal ein bisschen mehr auf die batterieelektrischen Fahrzeuge fokussieren, werden alle BEVs gefördert, die es gibt. Also man kann sich theoretisch auch einen Porsche Taycan fördern lassen oder einen Rolls-Royce Spectre. Die Frage ist natürlich, ob die Haushälter, die überhaupt förderfähig sind, solche Autos dann ja anschaffen würden. Aber rein theoretisch werden alle Fahrzeuge gefördert. Am meisten lohnt es sich natürlich für eher günstige E-Autos. Da ist die prozentuale Einsparung natürlich am höchsten. Grundsätzlich stehen 3 Milliarden Euro zur Verfügung. Und das soll oder wird für circa 2 bis 3 Jahre reichen. Es kommt natürlich jetzt ein bisschen davon ab, wie schnell das abgerufen wird. Und das Umweltministerium schätzt, dass damit etwa 800.000 Fahrzeuge gefördert werden. Das hängt auch wiederum ein bisschen davon ab, wie sich jetzt der Anteil zwischen den BEVs, also den batterieelektrischen Autos, und den PHEVs und Range Extendern einsortiert. Wenn mehr BEVs gefördert werden, dann werden es in Summe weniger Autos werden. Andersrum mehr PHEVs-Förderung, dann reicht es halt für ein paar mehr. Aber das ist zumindest mal die Prognose. Und längstens wird der Fördertopf bis 2029 zur Verfügung stehen. Ich würde jetzt mal prognostizieren, dass der aber auch schon vorher aufgebraucht sein wird.
Ja, davon gehe ich auch aus. Zumindest wenn wir davon ausgehen, dass wir mit dieser Prämie nicht weniger, sondern eher tendenziell mehr Autos insgesamt umsetzen werden in Deutschland. Und davon ist ja auszugehen, selbst ohne Förderung ist der Trend ja aktuell wieder steigend.
Genau. Und vielleicht werfen wir noch mal einen Blick kurz auf die PHEVs und Range Extender. Ist zwar bei uns jetzt nicht üblicherweise nicht ganz so im Fokus, aber hier gibt es noch ein paar Bedingungen, welche Fahrzeuge überhaupt gefördert werden können. Und zwar müssen die Fahrzeuge oder dürfen nur einen maximalen CO2-Ausstoß von 60 Gramm pro Kilometer haben, also 60 Gramm CO2 pro Kilometer laut Typengenehmigung. Das ist klassischerweise dann der WLTP-Ausstoß, der an jedem Fahrzeug, mit jedem Fahrzeug auch kommuniziert werden muss. Und diese Bedingung gilt jetzt erstmal nur bis Mitte 2027. Der Hintergrund ist, dass ab da voraussichtlich eine neue Richtlinie in Kraft treten wird, bei der der CO2-Ausstoß von Plug-in-Hybriden sich anhand der realen Emissionen im Straßenverkehr ermitteln. Und da gibt es mitunter drastische Abweichungen, einfach weil viele PHEVs eben nicht so viel geladen werden, wie man im WLTP in der Norm annimmt. Und dann kann der Verbrauch auch mal um Faktor 5, Faktor 6 drüber liegen. Und dann werden diese Fahrzeuge nicht mehr förderfähig. Ob das jetzt alles genauso kommt und wie das dann aussehen wird, das muss man noch abwarten. Aktuell sagt da die Bundesregierung nur, dass ab Mitte 2027 das nochmal neu geprüft wird.
Ja, jetzt ist natürlich auch interessant, dass, wenn man den Wortlaut sich genau anguckt, steht, sie dürfen nicht mehr als 60 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen oder müssen eine elektrische Reichweite von mindestens 80 Kilometer haben. Das heißt, selbst wenn das wirklich so scharf gespielt wird, dass die realen Emissionen oder der Realverbrauch ab 1. Juli 2027 gilt und alle Autos sozusagen plötzlich über diesen 60 Gramm liegen, können immer noch einige Plug-in-Hybride oder insbesondere die Batterieautos mit Range Extender, die dann deutlich mehr als 80 Kilometer Reichweite haben elektrisch, trotzdem noch gefördert werden. Also da ist jetzt nicht davon auszugehen, dass das so schnell dann spontan abreißt.
Mhm. Genau, also ich denke, da gehen wir vielleicht schon so langsam auch über in so eine erste Einschätzung dazu, zu diesem Förderprogramm, dass das auch extra so gestrickt wurde, dass auf jeden Fall auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren in der Förderung sind, also sprich PHEVs und RECs. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit ein Zugeständnis an den VDA, der da ja auch besonders aus der Zuliefererindustrie auch Druck bekommt. Das ist nicht mal unbedingt, dass nur die Autoindustrie diese Förderung will, sondern da gibt es auch durchaus Wortmeldungen zu, dass man das gar nicht sich so zwingend gewünscht hat. Aber gerade im Thema Verbrenner am Leben erhalten, da ist halt auch die Autoindustrie, die Zuliefererindustrie sehr stark dabei, den Verbrenner irgendwie mal weiter noch zu bringen. Und da ist natürlich PHEV und RECs ein gutes Instrument.
Ja, bevor wir noch weiter einsteigen in die Bewertung oder in die persönliche Einschätzung, vielleicht noch kurz 2 Fakten zu den Bedingungen. Erstens ist noch bemerkenswert meiner Meinung nach, dass es rückwirkend sogar für alle Fahrzeuge, die seit Beginn des Jahres, also ab 1. Januar, zugelassen wurden, gilt. Das heißt, wenn man jetzt Anfang des Jahres schon irgendwie zugeschlagen hat, muss man sich nicht ärgern, dass man die Förderung verpasst hat. Und das andere ist, dass es auch für Leasing gilt. In jedem Fall, egal ob Leasing oder Kauf, gibt es aber einen Mechanismus, der verhindern soll, dass Fahrzeuge nur sehr kurz zum Einstreichen der Förderung beschafft werden und dann direkt ins Ausland weiterverkauft werden. Nämlich, dass die Fahrzeuge 3 Jahre gehalten werden müssen.
Genau, da reagiert man auf einen Fall, den es bei der letzten Förderung häufig gab. Und zwar wurden da die Fahrzeuge ja eben gekauft und dann hat man die 9.000 Euro Förderung eingestrichen und anschließend die Autos sehr schnell ins Ausland weiterverkauft. Zum Beispiel nach Dänemark gingen wohl relativ viele Fahrzeuge. Und da war die Haltedauer nur 6 Monate und das ist natürlich auch ziemlich wenig. Jetzt hat man mit 3 Jahren, finde ich, da einen vernünftigen Wert genommen, wo man auch wirklich sagt, okay, wer sich das Fahrzeug anschafft, der hat auch wirklich ein Interesse daran, das dann auch länger zu fahren und will da jetzt nicht Handel mit treiben. Also hier hat man auf jeden Fall, ich sag mal, im Vergleich zur letzten Förderung dazugelernt.
Ja, das ist schon mal ein Pluspunkt, kann man sagen, wenn wir jetzt so ein bisschen reingucken oder auch die persönliche Meinung durchblicken lassen, wie wir dazu stehen. Insgesamt gibt es ja schon viele kritische Stimmen nach dem Motto, ja, braucht es diese Förderung jetzt überhaupt noch? Die Autos sind ja eigentlich gut genug, ist ja eher so ein Mitnahmeeffekt. Der Neuwagenkäufer ist jetzt vielleicht auch nicht der, der jeden Cent zweimal umdreht. Der würde ja eher zu einem Gebrauchtfahrzeug greifen, die gar nicht gefördert werden. Auf der anderen Seite sagt das Bundesumweltministerium auch ganz offen, es ist kein reines E-Auto-Förderungsprogramm im Sinne von, wir möchten den Verkehr irgendwie umweltfreundlicher kriegen. Das ist auch ein Faktor. Aber es geht eben auch, du hast schon gesagt, zum Beispiel um die Zuliefererbetriebe. Und das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass auch noch ein Detail, es gibt auch keine Beschränkung dafür, wo das Fahrzeug zum Beispiel hergestellt werden muss. Kann man jetzt auch kritisieren, ja, warum müssen wir jetzt mit deutschen Steuergeldern französische Autos oder chinesische Autos gar fördern? Auf der anderen Seite profitiert ja trotzdem die deutsche Industrie auch davon, sei es als Zulieferer, sei es bis zum Autohändler, der hier in Deutschland eben sitzt und die Autos hier verkauft. Das heißt, es ist in gewisser Weise auch eine Wirtschaftsförderung.
Ja, und du hattest gerade das Thema Umweltaspekte angesprochen. Also es beschränkt sich die Förderung auf Fahrzeuge der Klasse M1. Das ist einfach so, was wir als Pkw bezeichnen. Aber ausgeschlossen sind da eben Leichtfahrzeuge. Also sowas wie ein Microlino oder wie ein Opel Rocks Electric oder sowas, wo man vielleicht da auch hätte mal reingehen können, um vielleicht zu sagen, ja, wir fördern wirklich die Anschaffung von sehr kleinen Fahrzeugen. Das hat man hier versäumt. Das hätte dem vielleicht noch ein bisschen so einen ökologischeren Anstrich, sage ich mal, gegeben. Also es ist eine ganz klassische, ja, Pkw-Förderung. Da war man jetzt in dem Bezug nicht besonders kreativ. Und auch natürlich das Thema Zweiräder wird weiterhin nicht gefördert, dass man vielleicht sagt, ja, wer auf ein elektrisches Moped oder so umsteigt, kriegt eine kleine Förderung oder so. Das war ja bis zuletzt, bis die Förderung in Österreich eingestellt wurde, da wurden ja auch Leichtfahrzeuge oder auch Zweiräder gefördert.
Auf der anderen Seite muss man positiv anerkennen, durch diese Einkommensstaffelung gibt es schon so diesen, naja, Aspekt, dass natürlich gerade Menschen, die vielleicht eher günstigere Fahrzeuge kaufen würden, entsprechend auch kleinere Fahrzeuge, dann auch eine höhere Prämie bekommen und dementsprechend sich das dann auch vor allem beim Kauf günstiger Fahrzeuge mehr lohnt. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, ein 60.000 Euro Fahrzeug kaufen will und ich habe eh ein relativ hohes Einkommen und kriege dann nochmal 3.000 Euro Prämie oder 4.000, wenn ich Kinder habe, dann fällt das ja nicht so ins Gewicht, wie wenn ich mir jetzt zum Beispiel in der Einstiegsklasse einen Kleinwagen für 20.000 kaufen möchte und da bis zu 6.000 Euro Nachlass kriege.
Genau, so im Idealfall wird eigentlich dieser Bereich, also ich will mal prognostizieren, dass vor allem die Kleinwagen, Kleinstwagen, Kompaktwagen da groß abräumen werden, dass man damit auch diese Differenz zwischen Elektro und Verbrenner im Prinzip ausgemerzt bekommt. Die liegt ja aber oft so in diesem Bereich, was aber im 5.000 Euro oder 3.000 Euro Preisdifferenz in einem Kleinwagen sind halt viel Geld. Und wenn sich diese Differenz damit ausgleichen lässt, dann ist es vielleicht für die ein oder andere, für den ein oder anderen Haushalt wirklich eine einfachere Entscheidung zu sagen, ja okay, na dann kaufe ich mir vielleicht doch ein Elektroauto. Und ja, insofern könnte das schon funktionieren, dass eben vor allem diese kleineren Fahrzeuge profitieren. Und das stellt natürlich dann auch die Frage, wer wären dann überhaupt so diese klassischen Autos, die da profitieren können? Also man kann, glaube ich, schon mal sagen, Mercedes wird da wenig abräumen, BMW höchstens mit Mini. Also ich meine, die günstigsten Minis sind auch für unter 30.000 Euro zu haben. Die wären da sicherlich attraktiv. Mhm. Audi, ja, für die ist es wahrscheinlich auch eher weniger interessant. Da wäre dann vor allem eher noch so VW, Skoda, also die anderen Marken aus dem VW-Konzern, die wiederum vermutlich sehr gut damit leben können. Denn gerade wenn man jetzt darauf guckt, dass jetzt dieses Jahr der VW-Konzern 4 neue, kleine, günstige E-Autos bringen will, die werden da voll von der Förderung profitieren. Und auch Modelle wie der VW ID.3, der wird dann auch für deutlich unter 30.000 zu haben sein. Das sind dann schon ja Modelle, bei denen auch die deutsche Autoindustrie irgendwo was mitnehmen kann. Aber auf der anderen Seite, wenn wir uns heute mal anschauen, welche Fahrzeuge sind dann besonders günstig, dann haben wir einerseits da französische Modelle wie den Citroën EC3, der für unter 20.000 in der Liste steht. Dann kommt demnächst der Renault Twingo, der elektrische, der auch bei unter 20.000 Euro startet. Beide werden immerhin in Europa gefertigt. Aber wir haben natürlich auch Modelle wie den Dacia Spring, der aus China importiert wird. Oder auch den Leapmotor T03, der auch in China gefertigt wird. Also es ergibt sich sicherlich ein Mix an ja, Modellen, die hier besonders abräumen werden. Da bin ich auch gespannt, ob es wieder bestimmte Statistiken gibt. Das war ja bei der Zeit der Umweltförderung so, dass man mal sehen konnte, für welche Fahrzeuge besonders häufig die Förderung quasi beantragt wurde. Ich denke halt gerade diese Premium-Autobauer, für die ist das eigentlich relativ egal. Da wird der ein oder andere dabei sein und das mitnehmen, aber die wird es nicht so arg betreffen. Hm.
Was zu befürchten ist, ist natürlich, dass es auch so einen gewissen negativen Effekt gibt für die Leute, die jetzt aufgrund der speziellen Konditionen leer ausgehen oder die dann eben doch erst in 3 Jahren irgendwie umsteigen wollen und sich dann ärgern, dass der Fördertopf vielleicht doch schon leer ist. Beim letzten Mal ist die Prämie ja sehr kurzfristig und sehr spontan ausgelaufen und da hat man richtig gemerkt, wie dann danach die Nachfrage erstmal deutlich zurückging. Das ist vielleicht auch noch einer so der Kritikpunkte, dass ja Käufe jetzt nicht wirklich nachhaltig gefördert sind, sondern eben Käufe, die sowieso stattfinden sollten, werden dann eben auf dieses Zeitfenster der Förderung gelegt und davor und danach wird eben entsprechend weniger gekauft. Wie stark der Effekt sein wird, ist aber fraglich, insbesondere da es sich ja jetzt nur um eine reine Privatkaufförderung handelt und die meisten Neuwagen ja in Deutschland tatsächlich ja von Gewerbetreibenden oder eben Firmen gekauft werden.
Genau, weil also in den Neuzulassungen, wenn man sich das anschaut, dann sind etwa 2/3 aller Fahrzeuge laufen auf Unternehmen. Das macht auch keinen großen Unterschied, ob das jetzt Verbrenner sind oder Elektroautos. Bei Elektroautos ist die Quote sogar ein klein bisschen niedriger, die Gewerbequote, was man oft nicht denkt, aber es ist tatsächlich so. Insofern betrifft es auch nur so ungefähr 1/3 der Neuwagenverkäufer. Mhm. Was man natürlich trotzdem so als positiven Effekt dann mitnehmen kann, ist so eine gewisse ja, psychische Komponente. Also es sorgt für eine gewisse Stimulation. Es zeigt so ein bisschen, hey, da ist was zu holen. Da passiert was in Richtung E-Mobilität und dass sich vielleicht einfach mehr Personen damit auseinandersetzen und sich vielleicht auch mal die Angebote anschauen und feststellen, dass ja vielleicht ein E-Auto doch ganz interessant sein kann. Und wenn die Käufe vorgezogen werden, hat das immerhin auch für diese, ja, beispielsweise für die Ladeinfrastruktur den Effekt, dass die dann nochmal besser, also früher besser ausgelastet wird. Das heißt, für so nachgelagerte Services, sei es auch von mir aus wieder Wallboxen, die man sich vielleicht installiert oder spezielle Stromtarife oder was auch immer, sorgt das vielleicht auch dazu, dass die einfach früher genutzt werden und sich damit auch schneller auch amortisieren können. Mhm. Und damit auch diese ganze Branche, also die Branche der E-Mobilität im weitesten Sinne stimuliert wird, die hat es teilweise auch gerade nicht allzu leicht, da kann das positive Nebeneffekte haben. Und denen kann es natürlich auch relativ egal sein, ob der Kunde sich jetzt ein chinesisches, ein französisches oder ein deutsches E-Auto kauft. Der braucht auf jeden Fall irgendwie einen Stromvertrag, der braucht vielleicht eine Wallbox im besten Fall. Der wird auf jeden Fall öffentliche Ladeinfrastruktur nutzen. Also insofern könnte das der ganzen Branche so einen kleinen Schub geben. Aber klar, Valentin, du hast gerade schon erwähnt, man zieht vielleicht die Käufe vor, es könnte wieder so einen Strohfeuereffekt geben. Ich denke, wichtig ist vor allem, dass diese 3 Milliarden Euro, dieser Fördertopf eben nicht plötzlich beendet wird, wie es zuletzt der Fall war. Das war, glaube ich, der größte Fehler, den man hätte machen können, dass das von jetzt auf gleich, da ging es ja wirklich von heute auf morgen und das hat so viel Verunsicherung reingebracht, dass das einfach ja katastrophal war. Die Zulassungszahlen 2024 gingen dann erstmal deutlich zurück von über 500.000 auf unter 400.000 und jetzt 2025 wurden die Zahlen erst wieder überholt. Also da haben wir einfach ein Jahr lang im Prinzip verloren. Und das darf jetzt mit dieser Förderung nicht passieren. Ich denke aber auch, das wird nicht passieren, eben weil der Privatkundenanteil nicht dominierend ist, sondern nur ungefähr ein Drittel ausmacht. Und davon sind ja auch nicht alle betroffen. Also es ist halt eine kleinere Förderung und demnach wird dann auch der Effekt im Guten wie im Schlechten nicht ganz so groß ausfallen wie bei der letzten Förderung, wo deutlich mehr potenzielle Käufer von profitieren konnten.
Ja. Und du hast ja gerade schon angedeutet, aktuell wird ja dadurch in gewisser Weise gerade bei Kleinwagen der Gap geschlossen, also der Preisunterschied zwischen Verbrenner und E-Auto. Eventuell ist es ja in 3 Jahren auch soweit, dass dieser Gap dann auch ohne Förderung so gut wie geschlossen ist. Und um da jetzt nochmal einen Bogen zu schlagen zu der Behauptung im Intro, nämlich, dass jetzt Fahrzeuge teilweise schon unter 10.000 Euro sogar verfügbar sind. Dann haben wir noch 2 Beispiele von Herstellern, die zusätzlich zu der Förderung eben auch noch Rabattaktionen anbieten, wodurch es in der Kombination tatsächlich möglich ist, Fahrzeuge zu ja noch nie gekannten Preisen jetzt zu erwerben, und zwar Neufahrzeuge.
Genau, und eine Aktion, also da müssen wir hier kurz einen Disclaimer einschieben. Wenn ihr das hört, dann kann natürlich sein, dass die Aktion schon beendet ist, weil vielleicht das Volumen seitens des Herstellers aufgebraucht ist. Aber nichtsdestotrotz, Citroën verspricht die Förderung, die man bekommt, zu verdoppeln. Das heißt, wer im besten Fall 6.000 Euro kassiert, bekommt auch von Citroën nochmal 6.000 Euro Rabatt obendrauf. Das heißt, das summiert sich auf bis zu 12.000 Euro. Wenn man sich ein Citroën EC3 in der kleinsten Variante kauft, der startet bei unter 20.000, dann zieht man da die 12.000 Euro ab und dann landet man bei 8.000 Euro. Und das ist natürlich schon sensationell günstig für einen Kleinwagen, ja, mit Elektroantrieb und der deutlich mehr ist als nur ein Leichtfahrzeug.
Mhm. Und bei Dacia gab es jetzt schon vor Ankündigung der Prämie ein Elektrobonus in Höhe von 5.000 Euro, sodass der Spring schon ab 11.900 Euro erhältlich war. Und da die Prämie ja rückwirkend auch beantragt werden kann, wäre hier nochmal ein Preisnachlass von bis zu 6.000 Euro möglich, was dann effektiv tatsächlich einem Neupreis von nur 6.000 Euro entsprechen würde. Und das wäre wirklich ein dickes Ding. Jetzt muss man sagen, dass die Aktion auch schon ohne die deutsche Förderprämie sehr viel Anklang gefunden hat und entsprechend die Lieferzeiten schon sehr lang sind bei Dacia. Und dementsprechend wird das Angebot jetzt wahrscheinlich bald nicht mehr verfügbar sein. Aber ja, für diejenigen, die schon zugeschlagen haben, herzlichen Glückwunsch. Es zählt das Datum der Erstzulassung für die Förderung. Das bedeutet, wenn man jetzt im Laufe des Jahres seinen Spring kriegt, dann kann man diese Förderung beantragen.
Genau. Und vielleicht beantragen ist nochmal ein guter Stichpunkt. Und zwar beantragen kann man die Förderung jetzt aktuell noch nicht direkt, denn es muss erstmal dafür ein Tool geschaffen werden, also ein Antragsformular aufgebaut werden, was natürlich digital sein wird. Das soll voraussichtlich im Mai soweit sein. Ab dann kann man dann seine Förderung ja einreichen und wie gesagt, auch rückwirkend bis zum 1.1. und maßgeblich, wie du schon gerade gesagt hast, ist da die Neuzulassung. Das heißt, man kann schon mal ein bisschen seine Dokumente zusammensammeln, ob man seine Steuererklärungen von 2023 und 2024 beisammen hat, um entsprechend die Nachweise dann auch schon hochladen zu können. Ja, und das ist auch davon natürlich auszugehen, dass hier noch andere Hersteller auf den Zug aufspringen. Von Ford kam auch schon eine entsprechende Meldung, dass neben der Förderung auch selber nochmal Rabatt gegeben wird. Und da werden noch viele weitere Hersteller folgen. Wir nehmen jetzt hier am 19.01. auf. Heute wurde die Förderung bekannt gegeben. Und an dieser einen Woche, bis ihr das jetzt hört, da kann natürlich schon wieder einiges passiert sein. Aber grundsätzlich, wie gesagt, läuft die Förderung jetzt erstmal einige Jahre.
Ja, und das könnte tatsächlich eben ein großer Gamechanger sein, der jetzt vorzeitig den Gap schließt zwischen Verbrenner und Elektroauto. Was den Kaufpreis angeht, was die TCO angeht, wir sprachen ja in der letzten Folge drüber, also die Gesamtbetriebskosten, war das E-Auto ja in der Vergangenheit je nach Situation schon vorne. Der Vorsprung wächst dann natürlich nochmal. Also wie du sagst, auch die nachgelagerten Industrien, die da dranhängen, Ladeinfrastruktur und so weiter, könnten davon profitieren. Also auch wenn man zu Recht auch skeptisch sein kann und es kritisieren kann, wie jetzt so eine Förderung wirkt, die positiven Aspekte sind auf jeden Fall auch da.
Ja, deswegen, wir werden das weiter beobachten, wie sich das so entwickelt und sind gespannt, wie sich das dann ja vielleicht im nächsten Jahr darstellt, wenn man mal ein Jahr lang die Förderung durchgelaufen ist. Es wird einen Boost geben, ich glaube, das kann man schon mal sagen. Die Frage ist dann am Ende immer, wie groß die Kopfschmerzen sind, wenn das ausläuft. Ich hoffe, dass das diesmal ein bisschen abgefederter läuft und planbarer. Eine kleine Delle wird es immer geben, aber vielleicht ist dann, bis es soweit ist, der allgemeine Hochlauf der E-Mobilität schon noch so vorangeschritten, dass der durch andere Effekte ja überlagert wird. Dürfen wir gespannt sein. Ja, vielleicht, Valentin, hast du noch für ein Fazit, wie ist deine finale Einschätzung zu dieser Förderung? Hättest du die gebraucht? Ja, nein?
Also so wie sie jetzt gemacht ist, ist sie zwar mal wieder typisch deutsch sehr kompliziert, aber scheint mir sinnvoller, als ich erwartet hätte. Wie gesagt, gerade im Bereich der Kleinwagen und vielleicht auch für die nachgelagerten wirtschaftlichen Faktoren könnte das tatsächlich einen positiven Effekt haben.
Genau, ja, das sehe ich eigentlich ähnlich. Grundsätzlich muss ich sagen, bei meinen Einstellungen sehr skeptisch gegenüber. Ich hätte oder bin noch weiter in der Meinung, wir hätten die Prämie jetzt nicht unbedingt gebraucht, da sich eben die Neuwagenpreise auch normalisiert haben. Die sind auch in den letzten Jahren nach unten gegangen. Es kommen neue Modelle, die günstig sind. Das wäre wahrscheinlich auch ohne gegangen. Und die 3 Milliarden hätte man meines Erachtens in anderen Bereichen sinnvoller investieren können, als jetzt wieder Autos zu fördern. Aber jetzt ist sie da und ich denke auch im Großen und Ganzen ist sie okay gemacht. Sie wird viel Bürokratie verursachen. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Ämter da hinterherkommen mit den ganzen Steuerprüfungen. Aber vielleicht kriegt man es ja auch halbwegs hin, dass es überschaubar ist. Und jetzt kann man nur das Beste hoffen, dass das trotzdem eben positive Effekte unterm Strich erzeugen wird. Ja, und dann hoffen wir, dass ihr jetzt auch einen Überblick bekommen habt, wie sich das ganze Thema gestaltet. In den Shownotes, wie gesagt, findet ihr noch weitere Informationen zu. Wir haben auch auf elektroautomobil.com einen Artikel dazu. Da findet ihr auch nochmal die wichtigsten Fakten zusammengefasst. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid bei unserem Podcast. Bis dann und auf Wiederhören.
Ciao.